Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das ewige Evangelium. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Offenbarung 14, Vers 6. Doch was beinhaltet das ewige Evangelium und warum ist es wichtig für uns heute? Mit diesen Fragen wollen wir uns heute beschäftigen. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Ja, ich freue mich, dass wir wieder zusammen sein können, um die nächste Lektion zu studieren. Die nächste Woche, wir haben uns jetzt 2 Wochen mit den Grundlagen beschäftigt, den Grundlagen für die Drei-Engels-Botschaft, und heute geht es endlich an die Sache. Wir beginnen mit Offenbarung 14, Vers 6. Und bevor wir das tun, stelle ich unsere Runde noch kurz vor. Ich fange hier zu meiner Linken an, da sitzt der Hannes, dann habe ich hier die Esther, den Gerson und den Josef, und ich bin die Yvonne. Und ich lade euch ein, dass wir alle noch beten, bevor wir starten. Unser treuer Heiland, danke, dass du uns einen Auftrag gibst in dieser Welt, dass wir Teil einer Bewegung sein dürfen, die viel größer ist als nur unser eigenes Leben. Und ich möchte dich herzlich bitten, dass unser Gespräch jetzt dazu dient, dass wir den Auftrag, den du uns gibst, ja noch viel eifriger ausführen und damit deine Wiederkunft beschleunigen können, Herr Jesus, damit wir dich bald von Angesicht zu Angesicht sehen. Hab Dank, dass du jetzt bei uns bist. Amen.
Amen. Amen.
Ja, mich würde jetzt interessieren, was ist so der erste Bibeltext, den du als kleines Kind oder als Erwachsener, wenn du erst als Erwachsener die Bibel kennengelernt hast, auswendig gelernt hast? Was ist so der erste, der dir in den Sinn kommt? Das ist meistens der, den man sich gut merkt.
Ja? Bei mir war es ein Klassiker, das war der 23. Psalm, mit einer eigenen Kreation, du salbest mein Haupt mit Öl und Butter.
Sehr lieb. Psalm 23.
Ich erinnere mich an meine Kindheit und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es der erste Vers war, aber er war definitiv in Innsbruck damals. Und damals war ich 6 Jahre alt, 7. Also ich glaube, das war wirklich der erste. Und das war, rufe mich an in der Not und du wirst so...
Will ich dich erretten?
Werde ich dich erretten und du wirst mich preisen. Genau, Psalm 50, Vers 15.
Das Himmelstelefon.
Genau, das habe ich in dieser Wohnung in Innsbruck im Kopf. Das muss der erste gewesen sein.
Wie ist bei dir, Josef?
Naja, mein Leben hat anders begonnen. Nicht in der Kindersabbatschule. Schön, aber nicht mit so einem biblisch geprägten Hintergrund. Deshalb bin ich das erste Mal mit der Bibel in Kontakt gekommen. Ich habe da einen jungen Mann kennengelernt und der hatte einen Freund, ich würde heute sagen, ziemlich durchgeknallt, aber der hatte bei sich in der Wohnung an die Wand geschrieben, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, diesen Vers. Und das war das Erste, sag mal, was sich bei mir so eingeprägt hat. Mhm. Die Person, an die kann ich mich nicht mehr erinnern, an diesen Vers schon.
Schön.
Und der ist es ja auch wert.
Ja, so ist es.
Ihn zu kennen.
Johannes 3, Vers 16, schön. Hannes, weißt
du? Ich kann mich leider nicht erinnern, welcher Vers der erste war, den ich so bewusst gelernt habe. Ich kann mich aber erinnern, wie meine Eltern mir zum Geburtstag, wie ich noch klein war, aber schon lesen konnte, die erste Bibel geschenkt haben. Ich habe im Januar Geburtstag, da ist es finster draußen schnell, dann sitze ich so in meinem Bett am Abend und lese 1. Mose 1 und ich war total beeindruckt, obwohl ich das ja schon von meinen Eltern und von der Kindersabbatschule gekannt habe. Das war also ein spezielles Erlebnis für mich, jetzt selber richtig die Bibel lesen zu können. Und es war schon finster natürlich und ich kann mich erinnern, ich bin da in meinem Bett gesessen mit so einer Lampe hinter mir und war überwältigt.
Schön. Erster Mose 1 Vers 1 ist ja auch ein Text, den die Kinder recht früh lernen. Ja.
Was war es bei dir, Yvonne?
Bei mir, es ist tatsächlich der Text, an den ich mich erinnern kann, den wir mit meinem Papa, als wir angefangen haben, Bibeltexte auswendig zu lernen, den wir mit ihm gelernt haben. Der erste war 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ja, ich war überrascht zu lesen, dass für die Juden im alten Israel, die hatten alle diese Texte nicht, bis auf 1. Mose 1, Vers 1, die wir jetzt zitiert haben, ja, die Psalmen, wenn sie nach David gelebt haben. Aber die haben alle das Schma Israel auswendig gelernt, als eines der ersten Texte oder überhaupt Wörter, die die Kinder gesprochen haben. Und da habe ich eine Geschichte gefunden, die so gut passt für unseren Einstieg. Die will ich euch kurz vorlesen. Es gibt ein erstaunliches Beispiel für die Kraft der jüdischen Glaubensidentität, das unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges im Jahr 1945 geschah. Einige führende Rabbiner besuchten christliche Waisenhäuser auf der Suche nach jüdischen Kindern. Während des Krieges hatten viele jüdische Eltern in Europa ihre Kinder in christlichen Waisenhäusern untergebracht, um sie vor den Nazis zu retten. Diese Eltern hofften, dass sie nach dem Krieg wieder mit ihren Kindern vereint würden und wenn sie, die Eltern, nicht überlebten, so hofften sie, dass überlebende Verwandte oder Freunde ihre Kinder finden würden. Nach dem Krieg waren die meisten der Priester und Nonnen, die diese Waisenhäuser leiteten, nicht bereit, die jüdischen Kinder wieder in die Obhut ihrer Familien zu geben. Die Priester und Nonnen leugneten oft, dass sie jüdische Kinder in ihren Heimen hatten. Die wollten sie alle behalten und nach ihren Weisen prägen. Bei einem Besuch bat ein führender Rabbiner den für ein Waisenhaus zuständigen Priester, ihn doch abends wiederkommen zu lassen, wenn die Kinder schlafen gingen. Der Priester stimmte der Bitte des Rabbiners nur widerwillig zu. Als der Rabbiner zurückkehrte, betrat er das Zimmer der Kinder und während er durch die Gänge zwischen den Betten ging, sang er die hebräischen Worte des Schma Israels. Die Kinder brachen eines nach dem anderen in Tränen aus und riefen, Mama! Viele wiederholten die Worte des Schmas. Die Priester waren ganz überrascht. Sie konnten die Erinnerung der Kinder an ihre jüdischen Mütter, die sie jeden Abend mit dem Schma auf den Lippen ins Bett gebracht hatten, nicht auslöschen. Der leitende Priester hatte keine andere Wahl, als zuzugeben, dass er sich geirrt hatte. So konnten diese verlorenen Kinder Israels nach Hause zu ihrem Volk und zu ihrer Tora zurückkehren. Und das, was dieses Schma Israel für die Juden war und vielleicht teilweise sogar noch ist, tja, das ist für uns die Dreiengelsbotschaft. Ich habe das noch nicht erlebt, dass eine Mutter ihrem Kind jeden Abend beim Zubettgehen die Dreiengelsbotschaft vorgelesen hat, aber ich habe mir echt gedacht, es wäre eine schöne Gepflogenheit. Schlagen wir gleich mal Offenbarung Kapitel 14 auf. Es geht heute um den Vers 6, der gleichzeitig der Merkvers unserer Lektion ist. Und vielleicht, Hannes, kannst du ihn einfach für uns nochmal lesen, dass wir ihn präsent haben.
Offenbarung 14, Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkünden, die auf der Erde ansässig sind, und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk.
Wir werden heute versuchen, einfach die verschiedenen Satzglieder hier ein bisschen zu beleuchten. Und die erste Frage, die sich auftut, die gewissermaßen auch eine Wiederholung von letzter Woche ist, ist, was ist das Evangelium? Jetzt hätte wahrscheinlich jeder von uns eine Antwort dazu, aber ich würde euch bitten, dass wir einfach drei Bibelstellen aufschlagen und dass wir es versuchen, aus dem Text zu nehmen. Esther, vielleicht könntest du 1. Korinther 15 aufschlagen und dort die ersten vier Verse. Und du, Gerson, Römer 3, die Verse 24 bis 26. Und dir, Josef, hätte ich Römer 5 zugedacht und dort die Verse 6 bis 8. 1. Korinther 15, 1 bis 4.
Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften.
Mhm. Magst du Römer 3 lesen?
Römer 3, die Verse 24 bis 26. Und werden, und hier sind alle gemeint, ohne Verdienst gerechtfertigt aus seiner Gnade durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, den Gott dargestellt hat als Sühnopfer durch den Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit, wegen der Nachsicht mit den vorher geschehenen Sünden unter der Geduld Gottes, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der den Glauben Jesu hat.
Und jetzt haben wir noch Römer Kapitel 5, 6 bis 8.
5, 6 bis 8. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.
Danke. Also aus diesen Textabschnitten, wenn wir da zusammentragen, was wir gelesen haben, was würdet ihr sagen, was ist das Evangelium?
Die Botschaft der Rettung. Mhm.
Jemand Unschuldiges, der für Schuldige stirbt und damit eben diese Rettung bewirkt. Ja. Mhm.
Jemand, der etwas tut, was unbegreiflich ist. Für Sünder eben sterben. Und
es geht natürlich um Jesus Christus. Mhm. Er steht im Mittelpunkt. Und in diesem Korinther-Text, den du gelesen hast, da steht ja drinnen, er lebt, er stirbt und dann kommt die Auferstehung. Das sind so die drei großen Punkte, die über Jesus hier genannt werden. Manche Theologen sagen, das, was da im ersten Korintherbrief in diesen ersten Versen steht, das ist vielleicht so eine Art Formel in der alten Christenheit gewesen. Und wenn wir uns anschauen, die Evangelien sind auch so aufgebaut. Da geht es ums Leben Jesu, dann speziell lang und ausführlich der Tod Jesu und dann die Auferstehung. Genau das ist Evangelium, die Botschaft, dass Jesus den Tod und den Satan besiegt hat.
Die Kraft liegt auch in der Übernatürlichkeit dieser Botschaft. Ja, die Auferstehung, das ist schon das Göttliche. Das ist, wir Menschen könnten das nicht bewirken.
Also das Evangelium als eigentlich der Erlösungsplan, sollen wir das so sagen? Ja, das ist das, so wie wir es jetzt auch bezeichnen. Frohe Botschaft, wir haben von der Liebe Gottes gelesen, wir haben von der Gerechtigkeit Gottes gelesen. Wunderbar, das ist also jetzt die Grundlage dessen, was noch kommt. Die ganze Dreiengelsbotschaft ist dieses Evangelium.
Es geht allerdings nicht nur um historische Fakten. Es ist also nicht eine Beschreibung der Geschichte, die uns vielleicht nicht mehr so tangiert, weil sie schon vor vielen Jahren passiert ist. Sondern Paulus sagt, das ist das, was mir verkündigt worden ist und das, was ich jetzt euch verkündige, das ist eine Botschaft, die unter die Leute kommen muss. Es muss verkündigt werden, ja? Da muss evangelisiert werden, das Evangelium muss evangelisiert werden, so steht es eigentlich im Griechischen. Das muss verbreitet werden, das muss unter die Leute kommen. Also eine Botschaft, die so wichtig ist, nicht nur, weil es ein historisches Faktum ist, sondern weil es auch uns betrifft und tangiert. Und darum müssen das alle wissen.
Also dann füge ich jetzt noch hinzu, weil die historischen Fakten etwas geschaffen haben, was wir heute auch noch brauchen und was uns heute noch zur Verfügung steht. Ja, ja, wenn wir wieder zurückgehen in Offenbarung 14, dann steht hier nicht nur, dass hier ein Evangelium verkündigt wird oder das Evangelium, sondern das ewige Evangelium. Jetzt könnte man ja fast sagen, du hast schon darauf hingewiesen, dass da historische Fakten dabei sind. Ja? Vor 2000 Jahren, rund 2000 Jahren, hat sich das meiste hier abgespielt. Das Leben, das Sterben und die Auferstehung Jesu. Warum ewig? Ewig heißt ja von minus unendlich bis plus unendlich. Ja? Ohne Anfang, ohne Ende. Jetzt würde ich euch wieder bitten, dass wir ein paar Texte aufschlagen. Es sind diesmal vier, geht sich wieder aus, dass jeder einen liest. Hannes, würdest du nehmen 2. Timotheus 1 und dort die Verse 8 und 9? Ist da Offenbarung 13, Vers 8? Gerson, 1. Petrus 1, 18 bis 20 und du, Josef, Epheser 1, Vers 4, bitte.
So, 2. Timotheus 1, und welche Verse waren das jetzt?
8 und 9.
8 und 9. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn Jesu, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Er hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben ist.
Mhm. Offenbarung 13, Vers 8.
Und alle, die auf Erden wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist, von Grundlegung der Welt an.
Hm. Mhm. 1. Petrus 1.
Die Verse 18 bis 20. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst seid, von eurer nichtigen, von den Vätern überlieferten Lebensweise, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, der vorher ausersehen war, vor Grundlegung der Welt, aber in den letzten Zeiten um euretwillen offenbart wurde.
Mhm. Epheser 1, Vers 4. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe.
Also wir merken schon, das kommt immer wieder, dass vor Grundlegung der Welt hier das Lamm geschlachtet ist oder der Plan schon ausersehen ist oder die Namen schon im Buch des Lebens stehen. Was heißt das für uns?
Ich finde es beeindruckend, was für eine Übersicht, was für einen Überblick Gott einfach hat. Wir kennen den Text in 1. Mose 3, Vers 15, den man Proto-Evangelium nennt. Das erste Evangelium ist es ja eigentlich gar nicht. Sondern dieser Plan steht schon, bevor irgendetwas passiert ist. Und das zeigt noch mal mehr, mit welchem Bewusstsein Gott die Menschen schafft. Er weiß, ich muss die Menschen wieder retten. Ich muss dieses Problem irgendwie da in den Griff bekommen und trotzdem entscheide ich mich dazu, Menschen zu schaffen. Und das, finde ich, zeigt einfach diese Macht, die Schönheit der Liebe Gottes nochmal ganz besonders.
Das hat für mich auch wirklich was ganz, ganz Übernatürliches. Also jeder Mensch würde sagen, mit so einer Perspektive würde ich es nicht machen. Und Gott ist eben anders als wir. Er ist nicht berechnend und er ist nicht so, dass er sagt, na, das zahlt sich nicht aus. So in dem Stil. Ihm ist es, wir sind es ihm wert.
Obwohl also zahlt es sich in gewisser Weise schon aus, ja?
Absolut, aber es sind andere Parameter, die er hat, offensichtlich, als wir es haben. Und ich finde interessant, ich habe das nie so bedacht, ich habe ewig immer in die Zukunft gesehen, aber dass das ewig auch eben rückwirkend heißt, von immer schon, das ist mir jetzt gerade ganz neu.
Schön.
Für mich ist auch interessant in dem Zusammenhang oder ein wichtiger Punkt, dass der Erlösungsplan ist kein Plan B. Also es ist nicht so, dass so nach dem Motto, was jetzt da passiert, ja. Ja, sondern Gott wusste, wie es ja schon angesprochen wurde, worauf er sich einlässt. Und von vornherein war der Plan gelegt, wie das Problem, das da auftreten kann, aufgrund des freien Willens und wohl auch auftreten wird, Gott wusste es, wie dieses Problem behoben wird, wie es gelöst wird. Das war schon, bevor das Problem überhaupt auftritt. Und das ist schon sehr interessant, finde ich. Weil es ist ein Unterschied, ob ich mir im Nachhinein dann schnell was zusammenstopsle, weil jetzt irgendwas schiefgelaufen ist, oder ob ich es von vornherein weiß und ganz genau das so plane. Da sieht man eben, dass, wie du es ja angesprochen hast, wie es angesprochen wurde, dass Gott sich dennoch darauf eingelassen hat. Ich meine, wenn man sich bewusst ist, welchen Preis er bezahlt hat, als Jesus am Kreuz hing und der Vater daneben stand und zuschauen musste, das ist, dass er es dennoch getan hat, das ist schon also unbegreiflich. Ja.
Vorher habe ich gesagt, das Evangelium, da geht es um Jesus Christus, um sein Leben, seinen Tod und auch um die Auferstehung und schlussendlich die Himmelfahrt. Aber das sind nicht nur historische Tatsachen oder Fakten, sondern das Neue Testament und besonders Paulus sagt immer wieder, er stirbt für uns. Plötzlich sind wir da auch mit Teil in diesem Evangelium sozusagen. Ja? Wir sind die Nutznießer. Wir profitieren davon. Er stirbt unschuldig und wir bekommen, obwohl wir es nicht verdienen, das ewige Leben. Und da spielt also das Evangelium plötzlich nicht nur eine Rolle, wenn es um Jesus geht, sondern plötzlich auch in unserem Leben. Ja? Obwohl das vor 2000 Jahren passiert ist, sind wir da jetzt involviert im Evangelium unter Anführungszeichen. Und wenn es jetzt um die Erlösung des Menschen geht, dann heißt das auch, dass es zum Beispiel im Alten Testament nicht einen anderen Weg der Erlösung gab, als jetzt heute in der neutestamentlichen Zeit. Manche Christen trennen ja das und sagen, früher, da sind die Leute durch das Halten der Gebote gerettet worden und jetzt werden wir durch die Gnade und den Tod Jesu gerettet. Und ich sage, wenn das Evangelium ewig ist, dann muss ja das immer der gleiche Weg auch gewesen sein, wie ich erlöst werde. Also dieses ewig und Evangelium, diese Verknüpfung, die hat eigentlich theologische Auswirkungen, die massiv sind.
Ja. Sehr spannend. Ich habe mich gefragt, wie ist das bei uns? Wir waren uns jetzt alle einig, wir würden, wenn wir wüssten, dass eine Sache schief geht, die Sache gar nicht machen. Gott ist anders und sagt, okay, ich weiß, es wird schief gehen, ich schaffe schon eine Lösung, bevor wir es noch überhaupt brauchen. Können wir das auch? Jetzt angewandt auf unser Leben, ja? Oder können wir das nicht, weil wir den Vorausblick nicht haben? Weil wir ja nicht alles sehen, was noch kommt?
Manchmal können wir Sachen schon abschätzen. Wir haben ja auch aufgrund bestimmter Erfahrungswerte, aufgrund von verschiedenen Berechnungen, verschiedene Gesetzmäßigkeiten, können wir erahnen, was passiert. Und mir fällt jetzt zwar kein praktisches Beispiel ein, aber ich glaube schon, dass es in unserem Leben immer mal wieder vorkommt, dass wir Risiken eingehen in dem Bewusstsein, das kann oder es wird wahrscheinlich schief gehen, wenn wir wissen, dass wir eine Lösung dagegen haben. Vielleicht spielt das in der Kindererziehung irgendwo eine Rolle, dass ich vielleicht irgendwas fallen lasse, vielleicht auch irgendwas kaputt mache, um dem Kind irgendeine Lektion damit zu vermitteln. Es geht kaputt, vielleicht weiß ich auch als Elternteil, dass ich das wieder reparieren kann. Vielleicht lasse ich das Kind was kaputt machen. Damit es dann zu Mami und Papi kommt und sagt, kannst du das wieder ganz machen?
Naja, wir, die wir Eltern sind und Kinder in die Welt gesetzt haben, wir gehen ja auch ein gewisses Risiko ein. Wir hoffen, dass unsere Kinder gesund sind und gute und gläubige Menschen werden. Wohl wissend, dass hier auch ein Potenzial zum Schlechten hin lauert. Und trotzdem haben wir Kinder und absichtlich und bewusst und freuen uns über unsere Kinder.
Da hast du zumindest noch die Hoffnung und diese Ungewissheit, wird es gut oder schlecht? Mhm. Gott weiß, es wird ganz desaströs.
Das ist natürlich schon ein Unterschied. Mhm.
Aber vielleicht kann uns der Ansatz helfen, eben mit dieser Gnade auch Menschen anzuschauen. Ja? Also wir sind nicht wie Gott, wir sehen nicht genau in die Zukunft, aber vielleicht können wir für unseren Umgang mit Scheitern etwas lernen. Ja, das war auch mit uns selbst, wenn wir scheitern oder unsere Kinder scheitern oder was auch immer, dass ich weiß, es gibt eine Lösung von Gott. Mhm. Und es ist nicht dieser erste Anspruch, du musst alles richtig machen und wenn nicht, dann hast du versagt. Ja, fertig. So denkt man ja menschlich. Aber das Göttliche ist eben doch diesen Rettungsplan immer im Kopf zu haben. Und auch wenn wir fallen, es gibt diesen Rettungsplan. Und das macht wahrscheinlich einen Unterschied, wenn man als Mensch so herangeht.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, ja.
Ja.
Da haben wir wieder Erziehung und Erlösung verknüpft. Ja, also wir haben ein ewiges Evangelium. Und für wen gilt jetzt laut Offenbarung 14, Vers 6 dieses Evangelium? Ich möchte fast sagen, diese Gnadenbotschaft, diese Liebesbotschaft, diese Botschaft von Gerechtigkeit, ja, all das, was wir da zusammengetragen haben, für wen gilt das?
Das Evangelium, für wen das gilt?
Mhm.
Ja gut, das ist sehr umfassend. Wir finden im Neuen Testament immer wieder Stellen, die das Evangelium öffnen und hier wird es eben auch nochmal so summarisch zusammengefasst. Die Bewohner der Erde und dann wird es nochmal konkretisiert. Alle Nationen, alle Stämme, alle Sprachen, alle Völker. Eine Generalität, die nicht zu übertreffen ist. Jeder.
Es werden hier auch ja vier Elemente genannt.
Mhm.
Ja, also Nation, Stamm, Sprache, Volk. Vier steht nicht immer, aber gelegentlich für die vier Himmelsrichtungen. Mhm. Das heißt, das ist ein Evangelium, das global ist, würden wir heute sagen. Für alle, überall.
Und eine Botschaft, die speziell für unsere Erde passt. Diesen Eindruck habe ich auch. Das ist jetzt nichts fürs ganze Universum. Das ewige Evangelium, ja, das wird hoch oben am Himmel verkündet, aber es ist vor allem für die, die auf der Erde ansässig sind.
Heißt das ja, die auf der Erde wohnen und zwar. Genau. Und dann wird aufgezählt, wer wohnt auf der Erde. Völker, Stämme, Sprachen, Nationen.
Also ist schon besonders, oder?
Ja,
da muss man schon gespannt sein, was ist diese Botschaft, die ganz besonders für uns gilt.
Es erinnert auch irgendwie an Matthäus 24, Vers 14. Ja,
und das, sehr gut, das wäre der nächste Text
gewesen.
Wir sind gleich.
Dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden, als Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen.
Also das sagt Jesus selbst.
Ja.
In seiner Rede. Wieder das Evangelium und auf der ganzen Welt. Ja, was ergibt sich für uns daraus? Also wir sind ein Volk, wir warten auf die Wiederkunft, wir sind Adventisten. Wir wissen, vor der Wiederkunft muss dieses Evangelium noch in die ganze Welt hinausgehen. Hier lesen wir, das ewige Evangelium soll allen, die auf der Erde wohnen, gepredigt werden. Was ergibt sich für uns daraus?
Daraus ergeben sich so Dinge, dass, wie hat es geheißen, der erste Missionar, der von Amerika nach Europa gegangen ist, der schlauste Kopf.
Andrews,
genau. Der schlauste Kopf, der fähigste Mann, der wurde geschickt. Sieben Sprachen gesprochen und unglaubliche Fähigkeiten. Man hat nicht irgendjemand geschickt, sondern weil man sich bewusst war, wie wichtig es ist, hat man den geschickt, von dem man am ehesten erwartet hat, dass er diese Aufgabe so gut wie nur irgend möglich erfüllen kann, um eben auch das Ziel zu erreichen. Nicht einfach bloß einen Haken zu machen, ich habe es probiert, hat keiner kapiert oder so, sondern in der tiefen Hoffnung und in der besten Voraussetzung, das Ziel zu erreichen, Menschen zu erreichen mit der Botschaft, die es annehmen und weitergeben und so weiter.
Und sind wir dankbar, dass er gegangen ist.
Genau.
Sonst wären wir vielleicht alle nicht so hier.
Ich finde es interessant, wenn wir Matthäus 24, 14 uns anschauen, klingt das wie so ein Ereignis, das anzeigt, und so meint Jesus das in diesem Kontext ja auch, das ist ein Ereignis, das anzeigt, dann wird es sein. Da steckt kein Auftrag oder so in dem Sinne drin. Aber wenn wir die Evangelien, insbesondere auch das Matthäus-Evangelium, in dem ja dieser Text steht, betrachten, finden wir in Matthäus 9 diesen Auftrag oder diese Frage Jesu, wer wird denn Arbeiter für uns sein? Die Ernte ist groß, der Arbeiter sind wenige. Matthäus schließt das Evangelium ab mit diesem Jüngerschaftsbefehl, Auftrag, wie man es nennen möchte. Geht hin in alle Welt, macht alle Menschen zu Jüngern. Und das macht schon sehr deutlich, wir sollen daran Anteil nehmen. Wir sollen daran mitwirken. Aus welchem Grund? Weil wir es besser können als Engel oder weil wir einen besseren Zugang haben, weil es was für uns hat, sei mal dahingestellt. Aber wir sollen daran mitwirken.
Das führt mich gleich zu einer Frage, die mir gestellt wurde. Hier steht doch, das verkündigt ein Engel. Und Gott kann doch sicher einen Engel schicken, der dieses ewige Evangelium verkündet, sodass es alle Menschen hören. Ist ja viel einfacher, wenn es einer oben am Himmel sagt, ja, weiß nicht, mit einem Banner oder so laut, dass jeder es hört, vielleicht sogar noch in seiner eigenen Sprache, wie zu Pfingsten. Warum müssen wir das machen? Dieser Auftrag, den hat Jesus gegeben vor 2000 Jahren, den haben wir jetzt erfüllt. Also wir als Adventgemeinde haben mittlerweile in der Lektion stand 210 der 235 Länder erreicht. Müssen wir jetzt noch mehr machen? Müssen wir jetzt noch irgendwas anders machen? War das eh schon das Evangelium, das Sie damals vor 2000 Jahren auch schon verkündet haben? Oder wird es jetzt in der Endzeit noch einen besonderen Auftrag geben?
Darf ich noch kurz einen Gedanken äußern zu der Frage mit dem Engel und uns, ja, der da ein bisschen mitschwingt. Genau. Wie kommen wir überhaupt drauf, dass dieser Engel nicht ein Engel ist, der da oben fliegt, sondern wir? Ich habe mir darüber schon ein paar Mal Gedanken gemacht und war überrascht, wenn man durch die Bibel so liest, egal ob Altes oder Neues Testament, speziell aber im Neuen Testament ist ganz deutlich, da kommen Boten, Engel zu Menschen, ja, zum Beispiel zu einem Cornelius. Und der sagt nicht, jetzt setz dich her, ich erkläre dir das alles. Was sagt er? Sende nach dem Petrus. Der wird dir sagen, hat es der Engel nicht gewusst? Natürlich, der hätte es sicherlich perfekt erklären können. Aber offensichtlich ist das nicht Gottes Plan, dass Engel zu uns kommen und uns das alles erklären, sondern dass Menschen Zeugnis geben von dem, was sie erlebt haben, um anderen Menschen die frohe Botschaft weiterzugeben. Also ich sehe das nicht, dass ein Engel das Evangelium verkündigt, außer jetzt vielleicht in 1. Mose 3, was nicht ein Engel, aber dann im Fortfolgenden ist eigentlich immer so, wir Menschen, wir Gläubigen sollen das bezeugen, was wir erlebt und gehört haben und es weitergeben.
Gleichzeitig beinhaltet es für mich aber schon, dass Gott uns auch sagt, vielleicht eben gerade, wenn wir verzweifeln, weil wir denken, es geht ja nichts weiter und warum, ich stehe vielleicht auch, aber warum steht sonst keiner auf? Die Verantwortung übernimmt Gott. Ja? Was nicht heißt, dass ich mich als, die ganze Bibel ist voll davon, dass gläubige Menschen Zeugnis geben. Ja? Aber trotzdem, es ist nicht dieses, wenn ich versage, wird das Werk nicht zu Ende kommen. Nein, das sehen wir auch in der ganzen Kirchengeschichte, Adventgeschichte, in der Bibel. Selbst wenn Menschen versagen, hat Gott es weitergeführt. Durch wieder aufhelfen oder auch durch andere.
Ganz genau. Wenn wir irgendwelche Bilder von diesen drei Engeln im Kopf haben, dann sind die meistens so ein bisschen amerikanisch gefärbt. Nicht? Da fliegen drei Engel, da ist irgendeine Großstadt aus Amerika, aus den USA zu sehen. Und wir meinen, die Engel machen das, was vielleicht wir ja tun sollten. Diese Assoziation Engel, die aber auch mit uns Menschen was zu tun hat, die finde ich sogar in der Offenbarung. Ganz am Anfang, da gibt es ja dieses Sieben-Cent-Schreiben. Offenbarung 2 kommt das erste vor. Und wie fängt dieses Kapitel an? Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Dem Engel. Naja, Johannes braucht nicht eine Information an einen Engel schicken. Und da ist es eigentlich klar, dass das richtige Briefe waren an richtige Gemeinden, die damals existiert haben. Und der Engel der Gemeinde, das ist vielleicht der Älteste der Gemeinde, der Gemeindeleiter. Und an den soll jetzt dieses Sendschreiben gerichtet werden. Und dort ist es dann natürlich der Gemeinde vorgelesen worden. Also hier hätte ich schon eine Assoziation, dass ich sage, Engel muss nicht unbedingt ein himmlischer Bote sein, das kann auch ein menschlicher Bote sein. Mhm. Und so wie du gesagt hast, Matthäus 28 sagt es ja klar, wir sollen hingehen und die Leute zu Jüngern machen.
Und hoch oben am Himmel fliegen?
Ja, das kann natürlich an der Stelle auch wieder bildlich gemeint sein. Ja? Einmal diese Verbindung zu Gott, die auch die Engel eben charakterisiert. Diese Verbindung sollen auch wir haben, nah zum Himmel sein einfach. Und auch diesen Überblick, den Weitblick, die durchschlagende Kraft der Sprache, die daraus entsteht. Aber ich finde es auch interessant, wir haben jetzt ganz viel festgestellt, dass Gott offensichtlich den Plan hat, das mit uns umzusetzen. Ich frage mich trotzdem, warum? Und die einzige wirklich gute, für mich gute Erklärung ist, wir haben einen Vorteil dem Engel gegenüber. Und zwar, dass wir in dem Schlamassel mit drin stecken. Und du hast vorhin gesagt, wir können Zeugnis geben. Und genau das ist der Punkt. Wir erleben es selbst. Wir erzählen, was es mit mir gemacht hat. Das kann ein Engel schlicht und ergreifend nicht nachvollziehen. Also zumindest nicht aus dem eigenen Erleben.
Trotzdem vermute ich, dass so eine Engelserklärung noch besser und schöner formuliert wäre, als ich es kann. Aber ich glaube, Gott möchte, dass wir seine Mitarbeiter sind. Und wenn sich dann tatsächlich durch unsere Missionsbeschreibungen endlich ein Mensch bekehrt, dann haben wir mit Freude an dieser Bekehrung, die uns entginge, wenn wir nicht hier Mitarbeiter Gottes wären, wenn der Engel diese Arbeit übernehmen würde, die eigentlich ja unser Job ist.
Nicht nur diese mit Freude, sondern auch dieses Mitleiden, wenn man einen Menschen begleitet, Bibelstunden gibt, dann leidet man ja mit jeder Entscheidung, mit jeder Frage, mit jedem Zweifel, leidet man mit und fragt sich, wie kann ich da noch ein Stück Hilfe geben? Und dieses Mitleiden hat ja Gott genauso mit uns. Du hast vorhin das Mitleid schon angesprochen. Was für ein Gott ist das, der mitleidet? Und so können wir Gottes Plan, Gottes Wesen auch noch tiefer verstehen und haben daran auch noch Anteil. Also es ist ein ganzes Paket, das uns dadurch geschenkt wird. Auch wenn wir es manchmal als lästig empfinden, es ist eigentlich ein Segen.
Und wir können ihm dadurch auch ähnlich werden. Ne? So werden, wie er ist, so denken, wie er denkt, so empfinden, wie er empfindet. Ich finde das auch ganz schön, dass Gott uns diese Möglichkeit gibt. So, warum ist das nun unsere Identität? Dieser Auftrag, dieses ewige Evangelium, das wir dann noch genauer studieren werden in den nächsten Wochen, zu verkünden.
Ich meine, das hat was damit zu tun, mit unserem Verständnis auch vom Buch Daniel zum Beispiel und speziell der Prophetie in Daniel 8 mit den 2300 Abenden und Morgen, wo eben dieses Vorwiederkunftsgericht, über das wir letztes Mal schon geredet haben, dieses Vorwiederkunftsgericht eben beginnt, wenn diese Zeitprophetie abgeschlossen ist. Und diese Zeitprophetie, 2300 Abende Morgen mit der Erfüllung 1844, ist ja ganz eng verknüpft mit der Entstehung und auch der ganzen Biografie der Adventgemeinde, wo wir erkennen, hier ist etwas entstanden, genau nach dem Plan Gottes, dass als die Zeit erfüllt war, die hier in der Bibel genannt wird, ist das aufgebrochen, hat das begonnen. Und wo wir sehen, und es ist ja, der Engel sagt ja dann im nächsten Vers, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Mhm. Ja, und damit hängt es ganz fest, ganz eng damit zusammen, diese Zeitprophetie, die Erfüllung davon, der Beginn und der Bewegung, der Adventbewegung und so weiter und dem Auftrag.
Mhm. Ja, es ist so universell eigentlich. Diese drei Engelsbotschaft spricht eigentlich alles an, was die Bibel zu bieten hat, mehr oder weniger. wir sprechen vom Evangelium. Das wird vorangestellt in diesem Vers 6, der so als Prolog davor steht. Es geht um das Evangelium, um Jesus Christus mit allem, was dazugehört. Gott als Schöpfer, der anbetungswürdig ist, die Verfolgung, die daraus entsteht, was auch wieder sehr lebenspraktisch ist, bis zu der Hoffnung, die daraus entsteht und der Zusage, die wir dann in Vers 12 und Vers 13 finden, ohne jetzt zu viel vorgreifen zu wollen. Und dann geht's ab Vers 14 ja mit der Wiederkunft auch noch weiter. Und dann, was du sagst, diese absolute Aktualität, die einfach jetzt relevant ist, aus der diese Botschaft ja gegeben wird. Sie ist die Antwort auf die Verfolgungsereignisse aus Kapitel 13 und gibt insofern einfach eine Antwort auch für unser Leben.
Also es gibt, glaube ich, mehrere Faktoren. Wenn wir uns da diesen Kontext der dreifachen Engelsbotschaft anschauen, im ersten Teil von Offenbarung 14, da spricht es von diesem Berg Zion und den 144.000, die das neue Lied singen. Das ist schon der Zustand der Erlösung. Das ist also schon nach dem Ende der Welt. Und der Schlussteil von Kapitel 14, da ist dieses doppelte Endgericht. Ist auch das Ende der Welt. Das heißt, das, was da jetzt dazwischen steht, diese dreifache Engelsbotschaft, das muss im Kontext des Endes gesehen werden. Und wenn ich jetzt noch weiter nach vorgehe, Kapitel 13, ist auch Endzeit. Kapitel 12, da geht's um die Gemeinde und dann geht's um die Erkennungszeichen dieser Gemeinde, Halten der Gebote, Gabe, das Zeugnis Jesu, die Gabe der Weissagung, ja. Also es geht immer in den Kapiteln vorher und auch danach um Endzeitereignisse. Und so muss also ganz logisch eigentlich diese dreifache Engelsbotschaft auch speziell in diese letzte Zeit fallen. Ein Paulus hätte noch nicht die ganze Welt erreichen können. Er hat die damalige römische Welt erreichen können, so halbwegs. Aber uns ist klar, global, das schaffen wir erst jetzt ab dem vielleicht 19., 20. Jahrhundert.
Das heißt, dass diese Botschaft die ist, anhand derer sich alle, die auf der Welt leben, entscheiden werden. Das Evangelium anzunehmen oder nicht. Im Prinzip brauchen sie genau diese Botschaft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir genau das verkünden. Ich habe hier ein Zitat von Ellen White, wo sie schreibt, etliche haben mir geschrieben und mich gefragt, ob die Botschaft der Rechtfertigung aus dem Glauben, das, was wir heute schon hatten, ja, Jesus lebt, er stirbt, er steht wieder auf für uns, ob die Botschaft der Rechtfertigung aus dem Glauben die dritte Engelsbotschaft ist, oder die Dreiengelsbotschaft, und ich habe geantwortet, sie ist es in der Tat. Jetzt habe ich eine Frage an euch, aber die werden wir auch nicht mehr erörtern können. Da möchte ich diese Frage auch an euch, unsere lieben Zuhörer, richten. Ihr könnt gern eure Antworten in den Chat schreiben. Wie verändert dieses ewige Evangelium, über das wir heute geredet haben, deinen Alltag im Vergleich zu deinen Nachbarn und deinen Arbeitskollegen? Macht diese Botschaft einen Unterschied? Ich wünsche es mir sehr, dass uns das beseelt, den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, einfach noch eifriger auszuführen. Esther, würdest du noch beten mit uns?
Unser großer, allmächtiger Gott im Himmel, wenn wir uns das so anschauen, wie das so gelaufen ist mit unserer Weltgeschichte, mit dem ewigen Evangelium, das schon da war, bevor es uns noch gegeben hat, dann staunen wir und sind voller Ehrfurcht vor dir, der du dieses Projekt überhaupt in Angriff genommen hast. Wir gestehen, dass wir das wahrscheinlich nicht gemacht hätten. Und wir können so viel lernen von dir im Umgang mit uns selbst und mit anderen, dass wir an etwas festhalten und einen Plan der Rettung immer im Kopf haben, selbst wenn wir scheitern. Das ist, solange wir auf dieser Erde sind, leider unsere Realität. Und ich möchte dich bitten, dass wir dieses Evangelium, diese Botschaft um jeden Preis hinaustragen, dass wir diese Stimme des Engels sein können, dass wir uns dafür zur Verfügung stellen und dass wir, so wie du, immer wieder aufstehen und weitergehen und auch mit anderen in dieser Form umgehen, Herr. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du uns als würdig erachtest, mit einzubeziehen in diesen Rettungsplan. Du bräuchtest uns nicht dafür. Ich danke dir dafür und ich möchte dich um Kraft und dieses Wissen in unserem Alltag bitten, dass wir so erwählt sind, dass es eigentlich keinen Vergleich dafür gibt. Ich danke dir dafür. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.